folgende Podcast wird präsentiert von Bubble. Sprachen lernen mit Fuck My Brain. Und in diesem Sinn, hallo Menschen, herzlich willkommen zu unserer wunderschönen Fakt Mai April-Sendung. Hallo Tobi.
Hallihallo, und ich muss erstmal korrigieren, eingreifen. Der folgende Podcast, damit wir jetzt nicht in rechtliche Schwierigkeiten kommen, ändern wir das bisschen ab. Der folgende Podcast wird präsentiert von Brabbel.
Deine beschissene Sprachenlern-App bei dir im App Store und Google Play Store. Jetzt Sprachenlernen mit Brabbel.
Aber bei
jetzt, Brabbel nicht so viel.
Die darf auch nicht sagen, jetzt Sprachenlernen, sondern jetzt Sprachen teilweise lernen mit Brabbel.
Jetzt Sprachenbrären. Also wenn schon scheiße, dann schon richtig, ne?
Ja, auf jeden Fall herzlich willkommen, liebe Leute, zu eurem erfolgreichsten und beliebtesten Podcast aus der Mongolei.
Hallo Woche. Aus der Mongolei in die Mongolei Deutschland.
Und
Servus.
Ich drücke gleich mal ein bisschen aufs Gas, weil ich muss gleich Dampf ablassen tatsächlich. Erstmal
ja, aber nicht, Tops. Dass hinten der Kackstift rausfällt, ne? Vorsicht.
Nein, nicht diesen Dampf tatsächlich.
Sitzt mit dir immer noch in einem Raum, ne? Da müssen wir aufpassen.
Ja, obwohl, dann muss ich mir das nochmal überlegen. Nein, erstmal...
Frechheit.
Erstmal auf jeden Fall vielen Dank an alle die, die jetzt ganz fleißig während der vergangenen Woche immer an den Umfragen zu der Initiative Jeder Mensch teilgenommen haben. Und an dieser Stelle sei auch mal gesagt, da im Prinzip ihr alle, die ihr mitgemacht habt, bis auf ganz, 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 ganz wenige Ausnahmen, für alles dafür gewesen seid, kann ich euch nur empfehlen. Schaut mal ins Internet, schaut euch die Initiative an. Man kann die dort auch mittels einer Unterschrift unterstützen und tut das, wenn ihr das für eine gute Sache haltet.
Das ist definitiv eine gute Sache. Ich möchte das auch nochmal bekräftigen. Letztendlich ist das ja auch wieder ein Thema, genauso wie Umweltschutz zum Beispiel. Haha, erster Artikel, das uns alle angeht. Also warum nicht so eine Initiative befeuern und unterstützen, tut ja nicht
so
weh.
So ist es. No? So ist es. So, nächster Punkt.
Bitte.
Und der bezieht sich, da starten wir gleich schon mal thematisch rein. Und mein erster Aufreger, ihr müsst euch das immer so vorstellen, wir
die
haben ja jetzt...
Pulsschlagader, die sehe ich schon rausspringen.
Wir haben ja jetzt den Monatsrückblick April. Und im April ist eine Menge passiert. Nicht nur, dass wir beide da Geburtstag hatten, aber es ist eine Menge passiert. Und dann sammeln wir im Laufe des Monats ja immer Themen für diese Sendung. Und dann setzt man sich hin und bereitet das nochmal so ein bisschen auf. Und das habe ich auch jetzt gerade Ende letzter Woche, beziehungsweise in diesem Wochenende getan. Und dann ist nochmal so ein neues Thema da direkt reingegrätscht, worüber ich mich tierisch aufgeregt habe. Und dieses Thema, da habe ich mich so drüber aufgeregt, dass es auch gleich den Hashtag von dieser Woche für uns ja ergeben hat, nämlich alles dicht machen. Und das ist ja so ein Ding gewesen. Bei mir kamen da so zwei Sachen zusammen, weswegen ich mich auch so darüber aufrege. Erstmal, um alle diejenigen abzuholen, die es, ich kann es mir nicht vorstellen, aber die es nicht so mitbekommen haben. In etwa 53 Schauspieler, einige davon ziemlich bekannt, andere weniger, zumindest aus meiner Perspektive, haben sich gedacht, wir müssen mal irgendetwas machen, weil wir so, sage ich jetzt mal ganz einfach, mit der Gesamtsituation Corona-mäßig und Maßnahmen und Lockdown und so weiter und so fort hier in Deutschland unzufrieden sind. So. Grundsätzlich bis zu dem Punkt erstmal etwas, wo ich auch sage, kann ich nachvollziehen, spricht ja auch überhaupt nichts dagegen. Ne? Wir äußern uns ja auch immer mal kritisch über
eben.
Sachen. Ne?
Ich finde, man darf auch mal seinen kritischen Rationalismus raushängen lassen.
Definitiv.
Und sich auch mal äußern, vor allen Dingen, wenn man Schauspieler ist und eine Reichweite hat. Ne?
Aber die Art und Weise, wie die das gemacht haben, also sorry, ist so dumm gewesen. Wie kann man so dumm sein, um das mal, also mal ehrlich. Also und ich sag mal, wenn man sowas raushaut, dann muss man doch spätestens, wenn zwei Stunden später Attila Hildmann das auf Telegram abfeiert, was da passiert, muss man sich doch die Gedanken machen, dass da irgendwas nicht ganz richtig gelaufen ist.
War dann doch nicht so in den richtigen Hals gezielt und auch nicht richtig angekommen. Also das wurde ja sowas von falsch aufgenommen. Ich habe es nicht ganz mitbekommen, um ehrlich zu sein. Ich weiß nur, dass es den Todesshitstorm dazu gab. Kann auch verstehen, warum du dich aufregst. Man hätte da vielleicht ein bisschen reflektierter dran gehen sollen.
Ja, bei mir war so der Kontrast so ein bisschen, warum ich mich auch so tierisch darüber aufregt, weil gerade das waren so die Tage, so Donnerstag, Freitag, Samstag, waren halt die Tage, wo ich in der ARD-Mediathek mir die Serie Charité Intensivstation 43 reingezogen habe.
Ja, und ich meine...
Das ist auch eine Empfehlung an euch alle da draußen. Guckt euch das gerne mal an. Allerdings gleich so eine kurze Triggervorwarnung quasi.
Das ist schon hart.
Das das ist keine easy Serie oder keine easy Doku-Serie, die man mal einfach so wegguckt, sondern das ist hart, was man da zu sehen bekommt und gibt einem nochmal so einen Einblick. Ich meine, was die Leute im Gesundheitswesen leisten, das wissen wir mittlerweile alle, aber das gibt einem da auf der Intensivstation nochmal so einen Einblick, was Corona überhaupt für eine Krankheit wirklich ist, wenn es ein schlimmer Verlauf ist. So.
Ganz klar.
Und wenn man das nicht gesehen hat, ja klar, weiß man irgendwie mit dem Atemwegen künstliche Beatmung und so, okay, das ist so das, was man eben halt ja, so weiß.
Jeder hat vielleicht auch nochmal das Wort, was war denn mit meiner Stimme gerade los? Hallo?
Stimmbruch.
Cola-Bruch wohl eher. Jeder hat vielleicht auch nochmal das Wort ECMO irgendwie
ja, so
in den Mund genommen oder mal, oh ja, nee, R-Wert oder...
Ehrlicherweise ECMO, das sind glaube ich die wenigsten, die damit was anfangen können, was das ist. So, und wie das und wie das funktioniert. Und das wird in dieser Serie halt auch sehr eindrücklich gezeigt, wie einem da Zu- und Abgänge in die Beinvenen gelegt werden, um das Blut aus dem Körper auszuleiten und mit Sauerstoff anzureichern und wieder den Körper zuzuführen
das
und so.
Das ist halt schon eklig, ne?
Das ist richtig krass.
So, und sowas wird halt durch diese ganze Corona-Lage, die Pandemie, die Beschleunigung dieser ganzen pandemischen Situation befeuert, dass Menschen halt an so eine ECMO angestöpselt werden müssen. Das ist nicht toll.
Nee, überhaupt gar nicht.
Und dann halt so ein Hashtag zu droppen mit yo, alles dicht machen.
Ja, ich meine, das habe ich auch bei Instagram, habe ich das ja auch geschrieben. Wir beide sind ja durchaus, wenn wir uns im humoristischen Bereich bewegen, durchaus Freunde von Ironie und Sarkasmus und so weiter und so fort. Mögen wir ja bei, machen wir ja selber auch. Aber in dem Fall ist das halt einfach nicht angebracht. So.
Nee, nicht wirklich.
Und deswegen fand ich das halt einfach völlig daneben. Und wie gesagt, wenn man dann feststellt, dass so diese ganzen Schwurblerkreise auf einmal das mit offenen Armen aufnehmen und sagen, ah, guck mal, diese Schauspieler sind auch alle unserer Meinung. Spätestens dann sollte man
alle
sich doch Gedanken machen,
dass
da irgendwas schiefgelaufen ist. Jetzt haben natürlich einige von den Schauspielern ihre Videos auch innerhalb von ein paar Stunden oder ein paar Tagen wieder zurückgezogen und haben gesagt, war vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Und vor allen Dingen der... Ich weiß jetzt nicht genau, ich sag mal, der Initiator oder Organisator von dieser Aktion, wenn man sich mit seinem Lebenslauf beschäftigt, dann gab es Zeiten in der Corona-Pandemie, wo er halt auch zu diesen Leugnern gehört hat. So. Hm. Das hätte man vielleicht vorher.
War
auch
das jetzt hier dieser Jan-Josef Liefers?
Nein. Der hat in Anführungsstrichen einfach nur mitgemacht.
Ach
der
so.
Ist halt einer von denen oder der bekannteste, okay. Vermutlich, der da halt.
Wer ist denn der Initiator?
Ich weiß jetzt seinen Namen nicht. Ich habe jetzt auch keine Lust, das nachzugucken, weil ich mich mit den Leuten eigentlich nicht auseinandersetzen
aber
will.
Aber der Typ ist auch nicht ganz koscher, der ist so. Schon so ein bisschen behaftet, ne? Der so. Ist schon so eine leichte
also da war mal was.
Querdenker-Wix-Vorlage.
Nein, der ist jetzt keiner von diesen krassen auffälligen Leuten so,
okay.
Aber zumindest gab es mal in der Vergangenheit da Äußerungen, die da so eine Nähe zu so einem Milieu hat irgendwie suggeriert haben, wie auch immer.
Okay, aber ich
also,
muss
alles
dazu
und
noch
ich
was sagen.
Ganz kurz, weil ich gerade so, mir geht es nicht irgendwie darum, ich kann das verstehen, was die Schauspieler und Künstler wollen. So, dass ich meine, gerade die Kunst- und Kulturbranche ist eine Branche, die extremst leidet darunter
ja,
und gleichzeitig klar. Kaum Aufmerksamkeit erfährt und wo kaum was gemacht wird, um das halt irgendwie besser zu machen. Deswegen habe ich grundsätzlich vollstes Verständnis für die Situation der Leute und dass sie sich da beschweren. Und auch wir sind ja immer wieder auch der Meinung, ich drücke das jetzt mal sehr vorsichtig aus, dass unsere Regierung in der Pandemie nicht alles richtig macht.
Stichwort Micromanagement.
Ja, Stichwort, was wir nicht schon, wir haben ganze Sendung schon darüber gemacht. Stichwort
ja.
hier Bundesamt
genau.
Für mit der Studie und so weiter und ja. So fort da. So, aber ich muss mir gerade als in der Öffentlichkeit stehender Mensch doch mal überlegen, auf welche Art und Weise ich dieses Thema rangehe und dass ich nicht, wie würde Markus Lanz auch so schön sagen, dass ich nicht immer die Narrative von Verschwörungstheoretikern bediene.
Ja, das ist halt ein sehr neuralgischer Punkt. Ne? Das ist es halt. Aber um was dreht sich denn dieses Thema schon wieder? Was sehen wir da in der Kerndisziplin? Das Thema Kommunikation. Ein Thema, womit wir uns natürlich auch schon beschäftigt haben. Stichwort Kommunikation, wie geht das und was ist das? Unsere erste Duologie, gerne mal reinklicken, findet ihr in unserem Sendungsverlauf. Aber dahingehend müssen wir uns einfach mal Gedanken machen, wie wir als Sender beispielsweise dann wieder Nachrichten an irgendwelche Leute über Social Media transportieren und wie wir das letztendlich aufnehmen. Weil ich muss auch sagen, so wie viele User beispielsweise dann wieder reagiert haben, war auch nicht fair, ne? Also dieser ganzen Aktion jetzt nichtsdestotrotz, ne?
Ja, ich meine.
Aber ich mache jetzt mal so eine Whataboutism-Geschichte raus. Ja. Das Ding ist halt auch am Ende des Tages, hat man mitbekommen, da haben Leute Morddrohungen geschrieben. Ja, wo du dir halt so denkst, Digga, sei halt richtig hart drüber. So, ich weiß, die sind auch nicht ganz koscher, vielleicht einige Schauspieler von denen, vielleicht sind andere ganz koscher von denen. Im Grunde genommen war die Aktion echt kacke. Viele haben ihr Video runtergenommen, haben sich davon distanziert. Finde ich gut. Ich verstehe auch, warum du dich drauf aufregst. Ich finde das auch scheiße. Man muss halt als Person im öffentlichen Leben damit rechnen, auch sich korrekt zu verhalten und korrekt zu kommunizieren. Aber die User am Ende des Tages, das fand ich auch nicht fair. Und das ist ja so ein zentrales Thema, finde ich, in dieser ganzen Pandemie-Sache. Wir sind immer gut dabei, Sachen zu kritisieren, aber wirklich Lösungsvorschläge zu bieten, machen wir nicht. Das ist bei Lanz zum Beispiel auch ganz oft in der Sendung. Oder bei Ilner oder bei Will. Das sehe ich ganz viel, dass da keine konstruktiven Lösungsvorschläge kommen. Und dann frage ich mich so, was ist mit unserer Kultur los? So, Digga, das ist übelst asozial eigentlich, ne?
Ja, also erstmal ist es, was heißt seit längerer Zeit, aber dieses Thema ist ja auch, oder wir hatten es länger nicht, dass ein Thema in so kurzer Zeit so viral geht wie das und so viele Leute sich darüber aufregen. Das war ja Donnerstagabend, irgendwie ging das los, auf einmal ist das so aufgeploppt und am Freitag war ja das ganze Internet damit voll und alle haben sich tierisch aufgeregt. Voll. So.
Ja, und jetzt gibt es ganz viele Konter-Hashtags, einer davon unter anderem mal eine Schicht machen.
Genau, und das Ding ist, natürlich bin ich auch nicht einverstanden, was da teilweise, also um das aufzugreifen, was du jetzt gerade eben gesagt hast, dass da irgendwelchen Leuten Morddrohungen geschickt werden, ist natürlich völlig daneben, egal was irgendjemand sagt. So, ja. Das macht man halt einfach nicht. Und ich bin auch weit entfernt davon, dass ich jetzt die Erwartungshaltung habe, dass überall im Internet ein sachlicher Diskurs stattfindet. Das wissen
ist
wir
nicht
schon
möglich
nicht
auf gestern, Social Media, muss ich sagen.
Dafür ist Social Media halt irgendwie nicht gemacht.
Dafür ist es wirklich nicht gemacht und konzipiert.
Wir regen uns ja letzten Endes auch darüber auf, aber mir geht es halt, wie gesagt, nicht um die Sache, die dahinter steckt. Mhm. Ja, da muss man was sagen und da muss man auch seine Stimme erheben, dass das nicht in Ordnung ist. Mir geht es einzig und allein um die Art und Weise, wie das gemacht wurde, die mich eben halt aufregt, weil, und da sind wir, das knüpft an diesem Konter-Hashtag mal eine Schicht machen beispielsweise, das ist ja im Prinzip ein Schlag in die Fresse für die Leute, die eben halt in Krankenhäusern arbeiten und deswegen kam das bei mir auch so stark an, weil ich ja gerade durch diese Charité-Intensivstation 43-Serie, ARD-Mediathek nochmal, fette Empfehlung an jeden da draußen,
Schaut aus.
Weil ich das gerade halt so geguckt habe und dann im Kontrast dazu halt so dieses Video gesehen habe und dachte,
ist Mann, halt ey. Dickes Fettnäpfchen, aber ich finde es auch wieder lustig, oder was heißt lustig, eigentlich schockierend. Es ist so ein bisschen satirisch schockierend. Wir sind mürbe, wir sind wütend, wir sind wüde. Wir sind nicht mehr ganz
mütend.
Bei Trost.
Nee, war das
mütend das ist das, ich habe es jetzt aber wüde getauft, weil wüde, ich okay. Scheiße finde es zu Mainstream.
Wüde, dann
Hashtag
ist unser wüde. Wort wüde.
Hashtag wüde, Leute. Mal ordentlich in euren Posts reposten. Ist ja auch scheißegal, aber ich meine, man sieht einfach, wie dumm wir mittlerweile geworden sind, dass wir nur noch so auf Hate Speech aus sind, auf dieses Cancel-Culture-Ding und irgendwie nur noch am Bashen sind, um mal diese drei Trendwörter des Jahres 2021 aus dem Koffer zu kramen. Wir denken noch gar nicht mehr drüber nach, wie wir miteinander umgehen. Also
ich
das ist
noch
krank.
Eine neue Wortschöpfung, wo du gerade Bashen sagst.
Was denn?
Eine Mischung aus Bashen und Hashtag. Ein Bashtag.
Bashtag. Ein Bashtag. Bashtag Fotzenfritz. Kommen wir später auch nochmal im Laufe der Sendung zu, aber ich verstehe es. Also ich finde es aber ganz kompliziert von allen Seiten und ganz schwierig auch von allen Seiten. Wir tun uns da nicht gut und bekämpfen Feuer mit Feuer. Also wirklich mal Shoutout an alle Menschen da draußen, die uns zuhören. Bitte im Netz einfach mal ein bisschen respectful und ein bisschen konstruktiv an der Sache sein. Ne? Irgendwie kommt mir halt Instagram mittlerweile vor wie so ein Kinderspielplatz für Dumme.
Ja, und Instagram, das muss man ja auch immer noch sagen, Instagram geht ja noch. Wenn man das jetzt mit Twitter vergleicht, ist Instagram ja höflich und freundlich.
Nee. Also ich finde Instagram-Kommentarspalten, hast du den mal von so einer Luisa Dalla zum Beispiel,
ja,
die Kommentarspalten angesehen?
Tatsächlich finde ich unterm Strich, in Summe von allem, was da passiert, ist Instagram immer noch freundlicher als Twitter beispielsweise.
Ich dachte, bei Twitter sind die immer viel wissenschaftlicher und differenzierter.
Ja, das kommt natürlich immer darauf an, was für eine Bubble du dir aufgebaut hast, was du so liest auf Twitter, klar. Aber
was für eine Bubble bist du unterwegs, Tobias? dass du schlechte Erfahrungen damit machst.
Nein, ich selber ja nicht. Aber das, was man eben halt so erlebt, ich finde, dass auf Plattformen wie Facebook und Twitter mehr im Schnitt mehr Hass unterwegs ist als bei Instagram zum Beispiel.
Ja, das kann gut sein.
Das heißt nicht, dass bei Instagram das gar nicht passiert, nur weniger als auf. Also ich finde, da gibt es Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Social Media Plattformen.
Ist auf jeden Fall schlimm.
Dass aber es ist auch klasse, Social Media Plattformen sollen jetzt ja gar nicht unser Thema sein.
Nee, darüber haben wir auch schon eine Folge gemacht. Gerne genau. Mal reinhören.
Noah ist hier unser ehemaliger Folgenwart.
Yes. Der
an jeder Stelle.
Ich bin der Disclaimer-Boy.
Ja, genau.
Der DB.
Der DB, die Deutsche Bahn oder Disclaimer-Boy?
Nee, der DB.
Der DB.
Ich bin Noah kein Disc-Jockey, ich bin kein Light-Jockey, ich bin ein DB.
Genau. So, ich richte mich gleich mal weiter auf, bevor wir zu deinem ersten Thema kommen.
3, 2, 1, run.
Muss ich noch ein zweites Thema einflechten. Nämlich so ein bisschen die Frage, die wir jetzt auch gestriffen haben, was ist auf dieser Welt eigentlich los?
Ja, was ist
und
denn hier
da
los?
Gibt es ein sehr schönes Bild. Also, oder ich kann jetzt ein sehr schönes Bild zeichnen, was für mich stellvertretend dafür steht, was auf dieser Welt so grundlegend schief läuft tatsächlich. Und zwar geht es um Folgendes. Ihr erinnert euch, vor etlichen Monaten, vielleicht auch nicht, aber vor etlichen Monaten hatten wir es auch schon mal in der Sendung, dass in Dänemark 12, 13 Millionen Nerze getötet worden sind wegen Corona, blubdibla. So.
Einfach richtig dumm.
Die EU, die hat jetzt beschlossen, dass Dänemark 1,75 Milliarden Euro Hilfen bekommt, um sozusagen die Nerzindustrie zu entschädigen für diesen Verlust. Diese 1,75 Milliarden Euro, das ist knapp doppelt so viel, wie in Deutschland die gesamte Kunst- und Kulturbranche an Hilfen bekommt.
Ja.
Und da stelle ich mir doch die Frage, warum werden Steuergelder investiert in eine Branche, die dafür dient, dass sich viel zu reiche Menschen tote Tiere um den Körper hängen können, nur weil sie Pelzmäntel geil finden oder sowas. Da werden Milliarden für ausgegeben, aber, und wir haben eben drüber gesprochen, die Kunst- und Kulturbranche, das interessiert keinen. Aber da könnte ich mich sowas von drüber aufregen, in Zeiten, wo wir reden, oh ja, wie gehen wir denn mit dem Planeten und der Welt um und rein? Ja, genau so gehen wir damit nämlich um.
Richtig.
Genau so sind da irgendwie die Maßstäbe gelegt. Anstatt, dass man jetzt gesagt hätte, geil, da sind 12 Millionen Nerze tot, schade jetzt um die Arbeitsplätze, aber gut, dann ist die Industrie halt einfach mal weg. So, das hätte ich mal für sinnvoll gehalten.
Ich meine, die Industrie ist jetzt auch nicht so super groß.
Nein, für Dänemark offensichtlich schon.
Für Dänemark schon, ja, aber ich würde sagen, Dänemark ist schon ein sehr innovatives Land, die kriegen es bestimmt auch hin, Menschen durch Umschulung oder Fort- und Weiterbildung anders zu qualifizieren. Ne?
Das ist nicht das Thema, das wäre ja der richtige Weg, aber das ist wahrscheinlich zu kompliziert oder irgendwie sowas.
Ich glaube, das ist eher Faulheit.
Da könnte man noch diese 1,75 Milliarden Euro lieber nehmen und sagen, okay, wir bauen dann nichts wieder auf, sondern die investieren wir in die Umschulung von den Leuten. So, da würde dann vielleicht mal ein Schuh draus werden.
Ja, wäre eine Möglichkeit.
Aber doch nicht, den Tieren das Fell abgezogen wird.
Das Ding ist, ja, ich weiß, aber ich bin auch ganz bei dir. Ich reg mich da jetzt einfach mal mit drüber auf. Das Ding ist halt, ich verstehe es auch nicht, ne? Warum kriegen die denn jetzt doppelt Geld dafür? Die kriegen doch, dadurch, dass die Nerze tot sind, konnten die ja das Fell abziehen und es chemisch aufbereiten und es dann.
Nein, die sind alle vernichtet worden.
Ach so.
Soweit ich das weiß. Die haben die Felle nicht verkauft.
Ach so, ja, okay, gut, aber trotzdem sinnfrei. Ich meine, die Branche macht ja schon genug Geld. A, damit, dass sie Pelze verkaufen und B, hast du ja auch recht damit. Ist ja auch nur Tierleid. Ist ja auch sinnfrei. Ne, also. Ja. Aber wenn wir jetzt gerade bei Dänemark sind, dann bleiben wir doch einfach in Dänemark. Nee, Spaß. Gehen wir nach Nordirland. Sind ja quasi Nachbarn.
Ja, das ist ja also genau genommen dasselbe quasi.
Ist ja nur schnappe, weiß ich nicht, 1000 Kilometer Luftlinie entfernt. Aber egal. Was ist denn da passiert? In Nordirland ist die Hölle los. Also vergleichbar könnte man sagen. Seit Tagen eskaliert es dann nämlich zwischen Jugendlichen und der Polizei. Und dabei werden Molotow-Cocktails und Steine geschmissen, parkende Autos angezündet und natürlich Straßenbarrikaden errichtet. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Tobi, aber ich finde, das klingt so ein kleines bisschen nach G20.
Ja, das ist der typische G20-Fünfkampf, der da veranstaltet wird mit 5 Disziplinen. Molotow-Cocktails werfen, Barrikaden errichten, Polizisten beschimpfen und nee, Spaß, was ist denn da los? Warum?
Fehlt nur noch Gummigeschosse quasi.
Genau, warum? Was machen die da?
Ja, die sind tatsächlich ein bisschen auf Krawall. Das Ding sind politische Themen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt so, ja, was ist denn mit den jungen Menschen los? Wie gesagt, die Antwort ist halt genauso simpel wie beim G20-Gipfel. Es liegt einfach mal wieder an der Politik in England in diesem Fall und in dem Sinne an Boris Johnson und an dem Brexit. Seitdem England nämlich aus der EU ausgetreten ist, haben sich die wirtschaftlichen Handelsbeziehungen zwischen England und Nordirland massiv verschlechtert. Und das, obwohl Nordirland zu Großbritannien gehört. Der Brexit und das Nordirland-Protokoll haben in dem Fall nämlich einfach alles dem Erdboden quasi gleich gemacht. Viele im Lager dieser Protestanten leiden unter Perspektivlosigkeit. In vielen Familien herrscht Armut. Und jetzt nimmt der Brexit ihnen auch noch die Heimat. Derjenige, der es zu verantworten hat, hat die Gewalt unter Wochen verurteilt. Zum Problem der Wirtschaftsgrenze, zu den Sorgen, hat Boris Johnson dagegen nichts gesagt. Er hat auch nicht für die Umsetzung geworben und irgendwie Hilfe angeboten. Dabei ist die Situation so, wie Großbritanniens Premierminister es wollte. Er hat das Nordirland-Protokoll mit der EU verhandelt, im Wahlkampf damit geworben und es letztendlich unterzeichnet. Und nun schweigen er und seine Regierung über die Rolle Nordirlands, weil sie einfach wenig juckt. Quasi, um das mal zusammenzufassen, den jungen Leuten geht's da schlecht, den Familien, die leiden unter Perspektivlosigkeit und Armut und das liegt einfach daran, dass Nordirland quasi so ein bisschen gecancelt wurde, könnte man jetzt sagen, dadurch, dass der Brexit passiert ist und die EU rausgegangen ist und die Zölle dadurch angehoben werden, die Wirtschaftsbeziehungen scheiße sind und so weiter und so fort.
Sämtliche Spaltungen sind in Nordirland aus meiner Sicht ja sowieso nochmal besonders sensibel zu betrachten, weil es ja da auch immer noch so diesen alten, Jahrzehnte andauernden, unterschwellig schwelenden religiösen Konflikt halt immer gibt zwischen Protestanten und Katholiken, wo es ja in den, wann war das, 80er Jahren, 70er Jahren oder so, auch blutige Straßenschlachten tagtäglich gab aus religiösem Hintergrund und jetzt natürlich auch die Angst, dass durch solche Spaltungen zusätzlich jetzt auch noch solche religiösen Dinge da wieder aufflammen und wir wieder die, was weiß ich, wie hieß denn die damals, die Terrororganisation?
Al-Qaida? I don't know, wen du da meinst, aber ich meine, da sind wir doch schon wieder am selben Punkt wie gerade eben. Kultur ist so ein riesig großes Stichwort, was uns Menschen letztendlich mitnimmt und dazu verleitet, Dinge zu tun, die eigentlich menschenentwürdigend sind. Sich mit Polizisten irgendwie.
IRA natürlich.
IRA, aha, siehst du mal. Die irische Unabhängigkeit.
Irische Republikanische Armee.
Aha, okay, siehst du. So, aber wie gesagt, um da einfach nochmal einen kurzen Haken hinter zu machen. Kultur, Politik, Unzufriedenheit, Perspektivlosigkeit, Arbeitslosigkeit, rausgecancelt zu werden, vernachlässigt zu werden, das tut keinem gut und das sieht man daran, dass die jungen Menschen da auf die Straße gehen und sich mit Polizisten richtig hart auf die Fresse hauen, ne?
Ja, ja, die jungen Leute haben die Schnauze voll, mit anderen Worten.
Ja.
Und das auch zu Recht. Und das kann man, glaube ich, in mehreren Ländern ganz gut beobachten. In Deutschland ja letzten Endes irgendwie auch.
Finde ich ebenso, ja.
Ja, und das ja auch völlig zu Recht. Und das ist ja auch gut so. Es ist ja, wir werden ja nachher im dritten Teil, wo wir uns auch noch intensiver den CDU-Themen des Aprils widmen werden, da werden wir eben halt auch noch sehen, dass in vielen Bereichen so Generationswechsel vielleicht mal ganz gut werden.
Tschüss mit den Boomern, hallo so mit den X-ern, mit den Y-ern und Z-ern. Oder ja, wenn man auch so schön sagt.
Bitte die X-er auch nicht ausschließen, ja, weil da gehöre ich ja immer
ja, okay, noch knapp auch dazu. Wieder. Generation YouTube, Millennials und X-ers.
So, aber dann machen wir trotzdem mal weiter mit dem nächsten Aufreger-Thema, würde ich sagen.
Ja, komm, ja, ein okay. Letztes noch, bevor die Playlist
kommt. Ja, alles gerne. Klar, dann hau ich jetzt noch raus. Kleiner Rückblick in das Jahr 2011. Na, wir gucken nach Japan, Stichwort Fukushima.
Da war ja was.
Da war ja was. Auch kaum zu glauben, dass es 2011, dass es schon wieder so lange her ist, dass es 10 Jahre her ist.
Time flies, ne?
Ja, es ist irre. Das ist heftig. Ist irre. Ja, jetzt ist es ja so, dass dort in Fukushima natürlich immer noch gearbeitet wird, Aufräumarbeiten, radioaktives Material, bla bla bla. Das dauert ja immer halt alles ein bisschen. Und natürlich ist es immer noch so, dass die verbleibenden Brennstäbe, Reaktorbestandteile, wie auch immer, immer noch gekühlt werden müssen. Mhm. Und das Kühlwasser, was dafür verwendet wird, das lagert halt auf dem Gelände Fukushima und die Lagerkapazitäten sind jetzt erschöpft, so langsam. Und deswegen hat Japan jetzt beschlossen, dass sie das Wasser filtern und ab 2022 dieses radioaktiv verseuchte und gefilterte Wasser dann einfach ins Meer leiten wollen. So, das haben die jetzt entschieden.
Ist eine super Idee.
Gegen das gegen den Protest der Nachbarländer selbstverständlich. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass das einfach so, ich sagte ja, ungefiltert reinkommt, sondern die behandeln das schon. Allerdings kann man nicht alles rausfiltern aus so radioaktivem Wasser. Es gibt eine Substanz, nämlich Tritium, die sich nicht rausfiltern lässt, die noch in diesem Wasser enthalten ist, wo aber die Wissenschaftler in Japan sagen, ja, das ist aber in geringeren Mengen ist das für den Menschen gar nicht schädlich, deswegen können wir das einfach mal ins Meer leiten, wo ich mir auch darüber denke, so, ja, mag, ich weiß es nicht, mag sein, dass das in geringen Mengen
für den Menschen nicht schädlich ist. Wir sind halt keine Chemiker,
aber ist doch scheißegal auch, ob das für den Menschen nicht schädlich ist, sondern da leben noch andere Sachen im Meer vielleicht so und die Meere haben ohnehin ein Problem und jetzt wird da auch noch so radioaktives Wasser in größeren Mengen reingeleitet. Alter, also wenn, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
Ich weiß halt nicht, ob wir uns ganz bewusst sind, was wir letztendlich damit anrichten, aber ich muss auch ehrlich gestehen, da müssen wir uns auch so nicht selbst an die Nase packen hinsichtlich des Radioaktiven, sondern warum haben die Meere denn jetzt auch schon ein Problem? Ist ja auch wieder, ne? Wir essen alle Fisch, wir fischen das Meer leer, wir sind der Meinung, ja, irgendwelche großen Kutter.
Mikroplastik. Hast du nicht gesehen.
Also irgendwie haben wir alle gerade so ein Konsensproblem, finde ich, ne? Und dann setzt Japan das, dem Ganzen nochmal so das Häubchen oben drauf, so die Kirsche auf der Sahnehaube. Ja, ich weiß auch nicht, wie man darauf kommt. Ja, einfach so laissez-faire, so, oh ja, hier kippen wir das mal ins Meer.
Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, wenn da radioaktives Wasser reingeleitet wird, in ein paar Jahren werden wir ganz neue Spezies haben, die im Meer wohnen. Ganz neue Tiere. Fische mit 5 Augen und...
Du glaubst doch nicht im Ernst, dass die Menschen aufhören werden, Fisch zu essen. Alleine damit geht's doch weiter. Japan ist doch ein Land, wo letztendlich super viel gefischt wird. Also die essen es super gerne, die betreiben illegalen im Fischereibetrieb, so, das wollte ich sagen. Darüber, wie gesagt, taucht zum Beispiel auch in der Doku auf, ne? Ist zum Beispiel auch von der Polizei ganz krass geschützt in einem bestimmten Ort in Japan, wo die dann fischen illegalerweise.
Jetzt musst du nochmal unseren Brainies auf die Sprünge helfen. In welcher Doku?
Seaspiracy auf so. Netflix, so. Hatte ich aber auch schon in der letzten Folge richtig erwähnt. Und die kommen dann auf die Idee, wir kippen das mal ins Meer. Ja, Prost Mahlzeit, dann habt ihr halt irgendwann alle Krebs. Und wir haben auch irgendwann dann alle Krebs, weil letztendlich radioaktive Stoffe dafür nun mal...
Ja, wie gesagt, dieses Tritium soll ja für den Menschen nicht schädlich sein, aber ich wollte das jetzt gerade mal, um meine Aggression ein bisschen loszuwerden, ein bisschen was Komisches sagen, indem ich sage, ja, dann kriegen wir neue Arten von Fischen, die dann aufgrund der Strahlung mutieren und ganz merkwürdige Lebewesen dann
erwarten. Weißt du, was da wieder super lustig ist? Die Simpsons haben doch sowas auch schon vorher gesagt.
Ja, das Simpsons, weiß ich gar nicht.
Der Film, ja, ich weiß nicht. Die Simpsons ist
ja, irgendwie, die haben ganz viel vorher
die sind gesagt. Irgendwie voll das Orakel für die Welt. Und im Simpsons The Movie gab es tatsächlich auch schon so eine Geschichte, wo die dann das Wasser mit radioaktiven Stoffen versetzt haben und dann kamen halt irgendwelche Fische mit
Stimmt, da war irgendwas.
Richtig, jetzt, war das nicht hier mit der EMA oder so und dann musste ganz Springfield unter die Kuppel, das war doch auch sowas.
Das war in dem Film auf jeden Fall mit der Kuppel, ja.
Genau, richtig. Ja, vielleicht passiert das ja auch nochmal, Under the Dome, ne?
Übrigens auch ein ganz cooles Buch, habe ich gelesen, beziehungsweise auch den...
Da gibt es auch eine Serie
zu. Eine Serie, die habe ich auch, die Serie ist auch gar nicht so schlecht, aber ich hab das Buch tatsächlich gelesen von Stephen King, das ist ganz cool.
Kranker Dude.
Genau, so.
Genug aufgeregt,
ja, jetzt entspannen wir. Ich habe noch ganz viele Aufregung,
ja, jetzt
aber
nächsten
Mal.
Hallo.
Muss ich einfach durchatmen hier.
Jetzt entspannen wir erstmal bei einer Runde.
So, hier ist die aggressive Late-Machado-Playlist in dieser Aufreger-Sendung. Nein, Spaß beiseite.
Boah, ich schwöre dir, ne? Unsere Zuschauer werden wahrscheinlich in dieser Sendung die Lautstärke von 100 auf 30 runterdrosseln.
Dann bin ich jetzt bei der Late-Machado-Playlist
mal
ganz gechillt und beruhigt und sag: Hallo, liebe Menschen, hier gibt es Musik von uns für euch auf der Late mit Chaidu Playlist. Und der liebe Noah wird uns gleich mitteilen, welchen Song er diesmal auf die Playlist setzt und vor allen Dingen auch, wo ihr diese Playlist finden könnt. Noah.
Ganz genau so ist es. Ich setze von Jennifer Rostock den Song Echolot auf die Late mit Chaidu Playlist. Noch nie tatsächlich einen Song von Jennifer Rostock draufgesetzt. Die Late mit Chaidu Playlist findet ihr, indem ihr uns bei Instagram abonniert unter unserem Username FuckMyBrain in den Highlights auf den Ordner Playlist und wichtige Links klickt und dann oben links einfach auf Spotify öffnen. Und dann habt ihr schon geschafft und seid am Start und könnt der Playlist folgen. Und in dem Sinne frage ich Tobi auch direkt, was willst du draufsetzen?
Ja, und völlig unabgesprochen habe ich als erstes heute ebenfalls auch einen deutschsprachigen Künstler mit einem deutschsprachigen Lied.
Aha.
Und zwar setze ich auf die Playlist von Max Prosa das Lied Flügel.
Flügels.
Genau.
Ich musste kurz gehen, Entschuldigung.
Ja, damit tschüss.
Damit sind wir im zweiten Teil unserer Aufreger-April-Sendung. Hau raus.
Ja, also, was war im April noch los? Ganz großes Thema, Stichwort Bundesverfassungsgericht, Stichwort Berlin, Stichwort Mietendeckel. So, da ist ja jetzt eine interessante Entscheidung gefallen, dass der Mietendeckel unzulässig ist, zurückgenommen werden muss, beziehungsweise wurde. Okay, da kann man ohnehin drüber diskutieren, wie blablabla, bla, bla. Da sage ich einfach nur, da haben ja wohl die Profis ihren Job nicht richtig gemacht, dass ich noch nicht mal ein Gesetz auf den Weg kriege, was das regelt, was
konform ist. Mit Christian Lindner, Profis machen lassen.
So, danke für dieses Stichwort mit Christian Lindner, denn wir haben ja dieses Jahr auch so eine Wahl, nur mal, ne, für die, die jetzt vielleicht auch betroffen sind von dem, was ich gleich noch erzähle.
Kommen wir aber gleich zu.
CDU und FDP waren die beiden Parteien, die eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht gegen den Mietendeckel eingereicht haben. Also bei denen könnt ihr euch schon mal bedanken dafür, dass diese fucking Deutsche Wohnen, die einfach mal knapp 155.000 Wohnungen besitzen, was unvorstellbar viel ist, und jetzt natürlich sagt so, ja, aber die Differenz, die uns jetzt entgangen ist, seit es den Mietendeckel gab, die werden wir jetzt von den Mietern natürlich zurückfordern. Alter, in einer Zeit, wo die Leute zu Hause sitzen, von ihrem Kurzarbeitergeld leben, sollen die jetzt auch noch, je nachdem, was sie an Miete zahlen, nochmal eben 1.500 Euro Mietnachzahlung, weil es jetzt diesen Mietendeckel nicht mehr gibt und diese scheiß Aktiengesellschaft den Hals nicht vollkriegt und sagt so, ja, das Geld wollen wir jetzt aber von den Leuten auch noch zurückhaben, die ja auch überhaupt nichts dafür können, so. Das ist wieder dieses, oh, nee, ich sag da lieber nichts mehr zu.
Kosteneffizienz on its best, Alter.
Also ja, Kapitalismus nice. In Reinform, ey.
Richtig hart
geil. Scheiß auf Menschlichkeit, scheiß, wie es den Leuten geht, so, Hauptsache, wir kriegen unser Geld. Als wenn ein Unternehmen mit 155.000 Wohnungen nicht ohnehin schon genug Geld verdienen würde.
Safe tun sie das, aber warum nicht noch mehr Geld verdienen? Also, das ist ja wirklich deren Background.
Ja, ne? das ist mir schon
das
klar.
Das ist schlimm.
So, aber das ist schlimm. Das geht einfach nicht.
Es ist einfach schlimm. Das ist einfach etwas zum Aufregen. Ich verstehe das. Tief atmen, ein und tief ausatmen.
Dankeschön.
Tief ein
und mach du aus. Jetzt erstmal wieder ein Thema, damit ich mich,
ja,
damit ich mich
hier wir mal bleiben kurz, einfach bei Blamagen und bei Parteien. Wir bleiben oder wir beschäftigen uns jetzt mit dem Infektionsschutzgesetz.
Oh, da können nein, Spaß.
Als Blamage, ja.
Ja, Blamage.
Das Infektionsschutzgesetz. Das ist ein großer Flickenteppich voller Corona-Maßnahmen, die nicht wirklich viel mit Wissenschaft zu tun haben. So sieht das zumindest aus meiner Perspektive aus. Denn bereits vor dem Beschluss des Infektionsschutzgesetzes gab es Kritik hinsichtlich der juristischen Vertretbarkeit. Doch trotzdem wurde es beschlossen. No? Ja, jetzt haben wir ein schönes Infektionsschutzgesetz. Was kommt denn da eigentlich auf uns zu? Ich glaube, das ist ganz interessant, mal kurz anzureißen. Eine Ausgangssperre ab 22 Uhr. Sollte eine Inzidenz gegeben sein von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen, oder was, 150? Ich glaube, es war, nee, 100. Schulschließung ab einer Inzidenz von, und jetzt, das ist es, 165.
Was für eine einleuchtende Zahl.
Kommen wir aber gleich nochmal zu. Sport in Gruppen von maximal 5 Kindern bis 14 Jahren im Freien möglich. Geimpfte werden wie negativ Getestete behandelt. ArbeitgeberInnen müssen 2 Tests pro Woche bereitstellen. Und der Einzelhandel mit Click and Meet und Testpflicht bis zu einer Inzidenz von 150 ist offen. Ja, gut. Soweit so gut. Wirklich viel hat sich jetzt nicht geändert und ich glaube, das ist auch das Problem. Neben der neuen obskuren Inzidenz von 165, die wie gewürfelt klingt, aber es zum Glück nicht ist.
Doch.
Nein.
Laut Armin Laschet schon. Der wurde ja im Interview gefragt, das klingt ja jetzt willkürlich. Ist das, was ist das für eine,
ist die willkürlich? Und da hat er gesagt, ja. Tatsächlich ist das der Mittelwert der von allen Bundesländern zusammengezählten Inzidenz. Ja, genau, richtig.
Ja, genau.
Es ist einfach der Mittelwert. Ja, aber ich meine, es klingt wirklich wie gewürfelt. Hast du halt
wissenschaftlich untersucht, warum es diese Zahl sein muss?
Weiß es auch nicht, ne? Aber ja, wie gesagt, zum Glück ist die Zahl nicht gewürfelt und jetzt sollen nun die Schulen wieder geöffnet werden, obwohl wissenschaftliche Inzidenz gegeben ist, dass die Schulen ein Pandemietreiber sind. Die Homeoffice-Pflicht steht auch nicht im Raum, dank unseres Wirtschaftsministers Peter Altmaier, der sich brüderlich mit den Wirtschaftsvertretern gut gestellt hat, und die Empfehlung des Ethikrates bezüglich einer Verhinderung der Bevorzugten von Geimpften auch wirklich mit Füßen tritt, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, der Ethikrat war der Erste, der geschrien hat, wenn jetzt alle geimpft sind oder nur Gruppen geimpft sind, nicht schlau zu sagen, du darfst jetzt was machen und du darfst nichts machen. Sonderrechte sorgen nämlich immer dafür, dass man ein Ungerechtigkeitsgefühl entwickelt und dann gibt's meistens Kloppe. Nicht so schlau. Aber um noch mal ganz kurz einen Satz dazu zu sagen, neben diesen ganzen Fakten schockiert doch eigentlich ein weiterer Faktor ganz besonders. Wieso haben wir Deutschen es immer noch nicht verstanden, dass Zeit bzw. Schnelligkeit ein außergewöhnlich wichtiger Faktor oder eine Variable ist, um der Verbreitung dieser britischen Variante B117 entgegenzuwirken?
Weißt du, habe ich neulich was Lustiges gehört, Stichwort Varianten. Da hat irgendjemand nämlich zu mir gesagt, wir hätten in Deutschland längst schon unsere eigene Virusvariante, aber es fehlen halt noch ein paar Formulare.
Ach so,
weißt ja. Das ist so ein bisschen, wie wir Deutschen drauf sind. Nee, aber generell, also ich will noch mal eins ganz deutlich sagen. Ich glaube, das spreche ich für uns beide hier in diesem Podcast. So, natürlich unterstützen wir das, dass der Staat Maßnahmen einleiten muss, um die Pandemie in irgendeiner Art und Weise in den Griff zu bekommen oder wie auch immer. So, da sind wir, glaube ich, einer Meinung.
Safe.
Und die Meinung vertreten wir auch. Nichtsdestotrotz kritisieren wir natürlich viele Sachen, weil auch hier, du hast es eben gerade gesagt, mit den Ausgangssperren zum Beispiel. Natürlich geht es immer um Mobilität und um Wege, die Menschen zurücklegen, ist mir schon vollkommen klar. Aber mir erschließt sich folgende Logik nicht. Wenn ich doch weiß, dass sich vor allen Dingen das Virus verbreitet in Innenräumen, wieso ist es jetzt sinnvoll, den Leuten zu verbieten, rauszugehen? Das verstehe ich nicht.
Das verstehen auch viele Aerosolforscher nicht, weshalb sie ein riesiges Paper aufgesetzt haben, um als offenen Brief das an die Regierung zu schicken und einen Appell zu setzen. Pass auf, Leute, nicht so sinnvoll, was ihr hier gerade macht. Das Ding dahinter ist, ich verstehe eins zum Beispiel nicht. Wir prangern ja immer diesen Antigen-Schnelltest als Momentaufnahme an, ne? Der für eine bestimmte Zeit geht. Wieso den Menschen nicht ein Stück weit Sozialität zurückgeben, indem man sagt, okay, es dürfen sich 3 Haushalte treffen, 5 Personen, 3 Haushalte, jeder muss aber einen Test machen, muss sich mit der Luca-App beispielsweise irgendwie, naja, vernetzen. Natürlich gibt es immer so diese Ausfallerscheinung von Leuten, die sich eh denken, ja, juckt nicht, mache ich nicht. So, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch viele Leute, die diese Maßnahmen leben und umsetzen möchten.
Ich meine, das Ding ist, man kann immer viel hätte, wäre, wenn reden, so, was in der Vergangenheit ist, ist in der Vergangenheit, aber es ist, man hätte tatsächlich viel früher von Anfang an, viel intensiver anfangen müssen, über alle möglichen Medienkanäle aufzuklären, über das Virus, aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, damit die Leute verstehen, wie das funktioniert und dann den Leuten die Eigenverantwortung zu geben, jeder, der verstanden hat, was da los ist, weiß doch, auf welche Maßnahmen es wirklich ankommt und ich sag mal so, die Mehrheit der Deutschen hält sich ja an diese essentiellen Dinge wie Abstand, da wo ich keinen Abstand tragen kann, Maske tragen und diese ganzen Geschichten und nicht in so großen Gruppen treffen. Die meisten Leute halten sich ja tatsächlich da dran.
Ja.
Ja, und auch wenn die Parks voll sind, sieht man, da sitzen dann mal 2 oder 3 Leute zusammen und zur nächsten Gruppe ist dann Abstand und so weiter und so fort. So, da gucken die Leute ja schon drauf. Jedenfalls ist es so meine Wahrnehmung, die ich habe in der Masse. Es gibt immer Ausnahmen, keine Frage, aber die Masse der Leute hält sich da schon dran. Die Masse der Leute hält sich jetzt auch an die Ausgangssperren, obwohl wir alle sagen, das ist doch eigentlich,
hä? Ist halt sinnfrei. So, also ich meine, ein Freund von mir war gestern halt auch da und ne, der ist irgendwie eine halbe Stunde später gegangen, weil du darfst ja draußen spazieren gehen.
Ja, aber ja auch nur bis 24 Uhr. Nach 24 Uhr ja auch das nicht mehr.
Nach 24 Uhr nicht, okay, klar, aber du darfst ja rausgehen. Das heißt, also quasi kannst du ja von A nach B gehen.
Ja, und das ist ja eben halt auch das Ding so. Deswegen brauche ich brauche ja überhaupt keine Ausgangssperre nachts. So, wenn jedem klar ist, ich darf nachts raus, aber eben halt nur alleine. So, das ist eindeutig. So, da brauche ich keine Ausgangssperre.
Nee, eben. Aber ich frage mich halt auch sowieso, warum unbedingt die Ausgangssperre? Natürlich bringt die was, aber die bringt so in der Gesamtheit nicht wirklich den größten Effekt.
Da wäre eine
Homeoffice-Pflicht tatsächlich viel sinnvoller gewesen.
Da kommen wir nämlich gleich auch dazu. Also erstmal hat das nicht den größten Effekt und zweitens denke ich auch immer, in einem demokratischen Land wie unserem gibt es auch, bevor ich zu einer Ausgangssperre komme, andere Mittel, die ich verwenden kann. Aber und ich merke jetzt schon, wenn ich meine Gedanken sortiere, wie Aufregung wieder in mir hochsteigt, so, wenn halt die Politik, die da oben, wutbürgermäßig, so meine ich das aber natürlich nicht, aber wenn die natürlich der Geldwirtschaft immer in den Arsch kriechen und sagen, wir machen alles Mögliche, Hauptsache die Geldwirtschaft funktioniert noch und am Arbeitsplatz läuft alles irgendwie so weiter, dass dann, so ist das ja, so, wir wissen, die Wissenschaften sagen ganz klar, du hast es eben Homeoffice-Pflicht angesprochen oder Maskenpflicht, Testpflicht bei der Arbeit und so, teilweise gibt es das ja jetzt, aber hat ja alles viel zu lange gedauert, einfach nur, damit die Unternehmen irgendwie noch schön Geld verdienen können. Und witzigerweise passt dazu auch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, der ein sehr schönes Beispiel ist dafür, Stichwort Amazon. Und damit meine ich jetzt nicht das ganze Unternehmen, aber es gibt zum Beispiel ein großes Lager hier in Deutschland, wo die ihren Mitarbeitern, und das muss man sich jetzt mal reinziehen, verboten haben, FFP2-Masken zu tragen in dem Betrieb. Hä? Nur OP-Masken sind dort zulässig, FFP2 verboten. Und der Hintergrund ist folgender. Arbeitsschutzbestimmungen, wenn ich FFP2-Masken trage, gelten andere Pausenzeiten. Dann muss ich öfter und länger Pause machen von der Arbeit. Und das will Amazon nicht, weil dann können die Leute ja arbeiten ja dann weniger und verdienen weniger Geld für das Unternehmen. Deswegen sind da FFP2-Masken verboten. Wo ich mir denke, wie kann sowas sein in Deutschland? In einem anderen Großlager von Amazon, da dürfen die Mitarbeiter FFP2-Masken tragen. Die Pausen, die sie dann aber machen, werden nicht bezahlt. Das müssen die dann in ihrer Freizeit sozusagen die längeren Pausen machen. So,
wow.
Wo ich mir denke, Amazon, ein Unternehmen, was wie kein anderes von der Corona-Zeit profitiert hat, geht dann so mit ihren Mitarbeitern um. Und zwar in Deutschland ist sowas zulässig, dass ein Unternehmen ganz klar gegen Maßnahmen, oder das Krasse ist ja, dass die Regierung ja für die Wirtschaft immer, was Maskenpflicht angeht, immer nur Empfehlungen ausgesprochen hat. Was wurde immer gesagt? An die freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen appellieren wir. Und die Unternehmen denken sich, Arschlecken, ich kann jetzt richtig Geld verdienen, ist mir scheißegal, ich verbiete das meinen Mitarbeitern sogar. Alter!
Ihr merkt, Tobias ist heute sehr agro, weil ihn die ganzen Zustände in der Gesellschaft und der riesige Flickenteppich echt ankotzt. Kann ich auch voll verstehen. Aber ich meine, mich wundert sowas leider gar nicht mehr. Aber wenn wir gerade eh schon über...
Da könnte ich ja... Wie schlimm ist das bitte, mich ja auch nicht, wie schlimm ist das bitte, dass einen das schon gar nicht mehr wundert? Das ist ja eigentlich sogar noch das Schlimmste daran.
Das ist es, aber das ist leider komplette Normalität. Deswegen, ich reg mich da gar nicht mehr drüber auf, weil das ist verschenkte Energie. Aber wir bleiben mal ganz kurz bei der Wirtschaft. Ganz was Interessantes ist nämlich auch noch passiert. Wirecard ist ja...
Ja, erzähl mal kurz, ich muss mir jetzt ein Bier holen, ich halte das
mal. Mach das mal. Wirecard ist ja uns allen ein Begriff. So 1,9 Milliarden, einfach erfunden. Vermutliche Promotion von Angie gegenüber der chinesischen Regierung und dann auch noch Johannes zu Gutenberg, der in der ganzen Geschichte mit keinem vorliegenden, aber ich sage mal gefälschtem Doktortitel in dem ganzen Bums verwickelt ist. Spitzenmäßig. Das hört sich auch spitzenmäßig an. Aber nun geht es ja auch um weitere Akteure. Und diesen Akteuren geht es auch an die Wäsche. Neben Gutenberg wurde nun auch die Kanzlerin stundenlang befragt, wie sie denn auf die Idee kam, einen dicken Betrug zu unterstützen. Und die Antwort? Sie verteidigt ihren Einsatz für den ehemaligen Finanzdienstleister Wirecard, da sie ohne Kenntnisse dieser schweren Unregelmäßigkeiten folgte. Irgendwie komisch, aber...
K.O.K. Kanzlerin ohne Kenntnisse.
Ganz klar. Irgendwie komisch, aber naja, nehmen wir das jetzt einfach mal so hin. Wobei, wo, Wo bleibt eigentlich die BaFin bei dem ganzen Schlamassel?
Mal Olaf Scholz fragen, der war ja auch vor dem Untersuchungsausschuss.
Ja, ne? Das soll es nämlich auch nicht gewesen sein. Unser Vizekanzler, Olaf der Eierkopf vorm Scholz, wurde nun auch befragt und kam ziemlich ins Schwitzen. Also laut Matthias Hauer von der CDU, der unter anderem diesen Ausschuss mit unterstützt, brennt bei Scholz sogar richtig die Hütte. Also ich kann zwar noch keinen Rauch am Horizont erkennen, aber das kann ja nur eine Frage der Zeit oder ich sage mal Dekaden sein.
Ne? Also, ja, wenn Scholz erstmal Kanzler ist, ne, dann wird alles besser.
Ja, wie dem auch sei.
Der alte Bankenscholz, da haben wir auch ja mal in einer Sendung so ein bisschen kurz zusammengefasst. Olaf Scholz und die Banken hatten wir auch mal so als Stichwort.
Ja, ja, Scholzi, aber egal, wie dem auch sei. Scholz wurde befragt zu seinem privaten Mailaustausch mit Wirecard-Mitgliedern, obwohl er zuvor angab, also dienstliche und private Kommunikation, die trenne ich ganz strikt. Ja, aber das war sicherlich nur eine Ausnahme, meint Mom. Das sieht Scholz ja auch genauso. Manchmal leitet er etwa Zeitungsartikel von der anderen E-Mail-Adresse an die andere, weil das ist ja einfacher, ne? Klar, ist auch völlig logisch und wirkt kaum unglaubwürdig. Zwinker, 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 Zwinker-Emoji. Dass er relevante E-Mail-Kommunikation zusätzlich zurückhalten sollte oder soll, steht auch noch im Raum. Zwinker, 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 Zwinker-Emoji. Ja, also ja, man merkt irgendwie, Politik ist auch nicht mehr das, was es mal war und irgendwie auch nicht so das, was es sein soll.
Ja, Hashtag Transparenz, ne?
Hashtag Transparenz. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, Tobi. Hast du noch ein Thema für den zweiten Teil?
Ja, ein letztes habe ich noch. Ein letzter großer Aufreger auf verschiedenen Ebenen. Wie leite ich das am besten ein? Erstmal ganz ruhig. Wir haben
vor relativ
genau einem Jahr haben wir einen Teil unserer Sendung, ich glaube, das war noch, als wir die Apokalypse Now-Reihe hatten, da haben wir einen Teil dieser Sendung, Stichwort das große Stechen, glaube ich, hatten wir damals, haben wir uns Promis unter Palmen gewidmet. Und jetzt gab es natürlich unlängst wieder eine Staffel Promis unter Palmen. Und erstmal ganz grundsätzlich wenig überraschend, wenn ich zwei Hände voll Assis in irgendeine Wohnungssperre und das die ganze Zeit filme, dass da natürlich komische Sachen bei rauskommen, ist naheliegend irgendwie.
Hashtag so Harry, it's scary.
Okay.
Ja. Einfach mal wirken lassen.
Ja. Ja. Ich weiß, in den Zusammenhang kriege ich jetzt nicht mehr, kriege ich
es
nicht
ist einfach so, dass es, wenn etwas eklig ist, komisch ist, dann sagt man ja auch so, richtig haarig, mir kräuseln sich die Haare. So Harry, it's scary.
Okay. Ich dachte, da war jetzt irgendwas mit Haaren bei Promis unter Palmen.
Nee, deswegen nee.
So, da war aber eben halt was anderes mit Promis unter Palmen. Assi Prinz Markus hat dort also aufs Übelste über Homosexuelle hergezogen und hat eben, wie war sein Satz noch? Wenn ich der Meinung bin, dass Schwule ekelhaft sind, dann ist das so. Ja, und
okay.
Der hat sich da halt auch nicht abbringen lassen, alle haben sich da fürchterlich aufgeregt und das war unfassbar, so unfassbar, dass er diese eigentlich sonst so schmerzbefreiter Sender RTL entschieden hat, diese erste Folge, in der das passiert ist, sofort aus dem Netz zu nehmen, dass man sich die überhaupt gar nicht mehr angucken kann. Jetzt ist natürlich mittlerweile noch mehr passiert, was das angeht, da will ich aber gar nicht drauf eingehen, aber dieser Prinz Markus, was für ein unfassbarer Assi, ich meine, man muss sich auch nicht wundern, wenn ein ehemaliger Porno-Videotheken-Besitzer Geld dafür bezahlt, um von einem zwielichtigen Prinz adoptiert zu werden, um diesen Titel halt zu bekommen, dann kann man sich schon mal vorstellen, dass mit dem Ego dieses Menschen irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist. Und dass dann so eine
Psychopathin,
so eine Gülle aus seiner Scheißfresse rauskommt in so einer Sendung, ist dann auch wenig überraschend, aber trotzdem geht sowas natürlich überhaupt gar nicht klar in der heutigen Zeit so. Und keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, wer hat dem denn ins Hirn geschissen, aber Hirn scheint da ohnehin nicht so viel vorhanden
zu sein. Das Ding ist, dem hat jemand ins Gehirn geschissen, ja, aber hat nicht genug umgerührt. Das ist halt genau das andere Ding. Und wahrscheinlich vergessen, mal den Deckel wieder oben drauf zu schrauben.
Und
aber
jetzt bin ich auch furchtbar ungerecht und sachlich geworden und habe den auch beleidigt. Und deswegen halte ich jetzt lieber meine Klappe.
Deswegen kommen wir jetzt zur
Ah, Hallo Menschen und herzlich willkommen zum zweiten Mal zur Late Machado Playlist in dieser heutigen entspannten, ruhigen und gechillten Ausgabe Fuck My Brain. Und ja, an dieser Stelle möchte ich den Noah fragen, was setzt du denn als zweites Lied auf die Playlist?
Ist wirklich sehr gechillt heute, muss ich sagen. Deswegen gibt es auch einen gechillten Song von Post Malone. Post Malone hat nämlich den Song Candy Paint entworfen und aufgenommen und gedroppt und ich dropp den jetzt auch in die Playlist. Wie sieht das denn noch mit dir aus?
Ja, dann droppe ich jetzt auch mal was.
Drop it like it's hot.
YOLO. von der Band Red, das Lied The War We Made setze ich auf die Playlist.
Mm-hmm. Und dadurch, dass wir euch jetzt so einen kleinen musikalischen Verschnaufer gegeben haben und ein bisschen Kreativzeit, haben wir natürlich die Kreativzeit auch genutzt, um uns noch ein paar Themen aus der Nase zu ziehen. Und eins haben wir auch schon am Anfang der Sendung angesprochen und das haben wir bis jetzt immer noch nicht thematisiert, aber haben schon mal so ein bisschen im zweiten Teil drüber gesprochen. Es geht natürlich immer um Politik, weil es ist Superwahljahr und irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß nicht.
Da brauchen wir auch noch irgendwie so einen Jingle für. Superwahljahr!
Ich weiß nicht, wie es dir geht, Tobi, aber ich habe das Gefühl, die CDU, die zerstört sich irgendwie ein bisschen selber in diesem Superwahljahr.
Oh, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht mit Rezo in Konflikt kommen, die Zerstörung der CDU oder irgendwie sowas. Aber in der Tat scheinen sie sich, dass sie ja diesen Titel irgendwie zu Herzen genommen haben. Und ich habe so das Gefühl, das Wahlprogramm der CDU dieses Jahr trägt die Überschrift Zerstörung der CDU. Das stimmt.
Zerstörung der CDU. Ja, nämlich den vielfältigen Kritiken über das Corona-Management seitens der Union und auch der dazugehörigen Koalition scheint die Union sich so ein bisschen selbst ins Aus zu manövrieren. Und wie gesagt, das halt im Superwahljahr nicht so die beste Idee. Denn bereits die Wahl des Fraktionsvorsitzenden Armin Laschet gegen Friedrich Merz und Norbert Röttgen, wir erinnern uns, ne?
Armin Laschet, muss ich an dieser Stelle einflechten.
Ja, sorgte Anfang diesen Jahres schon für großes negatives Aussehen. Und nun scheint es bei der Aufstellung eines Kanzlerkandidaten große Imageschäden vom Himmel zu regnen. Zumindest habe ich das Gefühl. Ich glaube, dir geht's auch so, oder, Tobi?
Ja, das Geile ist ja, und das ist ja, deswegen haben wir das ja in dieser Sendung auch drin, im April haben sich ja letzten Endes die letzten Kanzlerkandidatenfragen beantwortet. Also wir wissen jetzt, Armin Laschet ist es für die CDU und Annalena für die Grünen. Also wir dürfen sie ja Annalena nennen, also Annalena Baerbock für alle anderen. Und im Übrigen in dem Zusammenhang auch ganz interessant, dass Annalena Baerbock hat ja, ich weiß nicht, ob du das auch schon gesehen hast, hat ja mehrere Vornamen, ne? Wenn du das mal vorliest.
Ich habe das gesehen. Ja. Ich habe es gesehen.
Die Initialien sind schon mal interessant. ACAP. Wer weiß, was das eben halt bedeutet in der linken Szene. Annalena, Charlotte, Alma, Baerbock.
Geil.
So, aber egal. Wie auch immer, wenn man das einfach mal sich gegenüberstellt, diese Entscheidung Kanzlerkandidat bei den Grünen und die Entscheidung Kanzlerkandidat bei der CDU, dann geht aufgrund von diesem Prozesses im direkten Vergleich sind die Grünen auf jeden Fall schon mal die Sieger, weil die es einfach fair, transparent, schiedlich und friedlich hinbekommen haben, von Anfang an so kommuniziert, wir sind Doppelspitze, einer von uns wird es werden, wir geben es dann bekannt, dann haben sie es gemacht. Ich weiß nicht, ob du auch das Video gesehen hast, wo sie das erste Mal bekannt gegeben haben.
Ja, ja, ja.
Das ist halt von der Art und Weise, finde ich, auch mega geil abgelaufen, dass Robert Habeck da erst kurz ein bisschen erzählt und dann sagt, hier, Annalena und so weiter und so fort und sich dann von der Bühne entfernt und so. Das haben die schon richtig nice gemacht. Ja, da zeigen sich auch so ein bisschen die Dinge, für die die Grünen so stehen, in der Art und Weise, wie man miteinander umgehen sollte,
ganz
insbesondere
genau
in der jetzigen Zeit. Ja, und die CDU, wo es darum geht, zu einen und zu versöhnen, in aller Öffentlichkeit kämpfen die halt da irgendwelche Grabenkämpfe
so,
zwischen
und dem, da hake ich mich mal ja, ganz bitte kurz ein. Nämlich, das Ding ist ja, zunächst munkelte man im Februar und im März, dass nur Armin Laschet, im Übrigen, wie du gerade eben schon gesagt hast, der Vater von Joe Laschet, quasi ein influenzender Sherlock Holmes, als Kanzlerkandidat aufgestellt wird. Und soweit, so gut ist man jetzt der Meinung, aber wieso auch nicht, war in den letzten Jahren halt auch nicht anders, ne? Wäre da jetzt nicht, und deswegen Kämpfe, passt da super gut, wäre da jetzt nicht der bayerische Wikinger und Arena-Kämpfer Markus Söder um die Ecke gestiefelt und hätte sich gemeldet, hallo, ich interessiere mich hier auch für die Vakanz. kann ich mich da mal melden? So, und dies sorgte in den letzten Tagen für haufenweise Kritik. Und wieso? Das ist ganz einfach. Die Union, welche aus CDU und CSU besteht, ist sich nicht geschlossen einig geworden. Wer denn jetzt nun besser Kanzler kann? Und die einen sagen Söder und die anderen Laschet. Und dann wird ja auch so viel... wir haben ja zwei super Kandidaten, wir haben ja ein Luxusproblem und ich dachte mir so, ihr habt einen riesen Image-Schaden. Aber,
streiche das Wort Image.
Ja, ihr habt einen riesen Schaden, aber egal, da haben wir jetzt den Salat. Ne? Es herrscht einfach Uneinigkeit in der sonst so geschlossenen Union und nach 10-tägigem Raten und Vermuten, wer denn nun Kanzler wird, haben sich Armin Laschet und Markus Söder darauf geeinigt, dass Armin ein kohlefanatischer, schwarz-gelb bemalter Ministerpräsidenten-Schlumpf aus NRW und Fraktionsvorsitzender dieser Shampoos-trinkenden Irrenanstalt Kanzlerkandidat werden soll. Also, was ist mit euch? Was folgte? Naja, wie gesagt, auch wieder jede Menge Kritik aus den Medien und obendrein noch eine gefüllte Atomspaltung innerhalb der Union.
Cool. Und es kam noch nach der Bekanntgabe, dass Laschet es wird, sind ja auch spontan erstmal die Umfragewerte in den Keller gegangen von der CDU.
Komisch, kommen wir aber gleich nochmal zu. Gut. Armin ist leider nicht der Kanzler der Herzen. Das ist Markus und das spürt man auch innerhalb der Union.
Ja,
und
nicht meines Herzens.
Ne, das glaube ich, das sagt beispielsweise Peter Altmaier. Aber ne, wie gesagt, als Beispiel, warum es da so gekracht hat und warum es auch so viel Kritik geregnet hat, als ja der Söder nach der Entscheidung auf einer Pressekonferenz und der droppt einfach, er freue sich und bedanke sich bei der jungen Union und auch bei allen Arbeitsgemeinschaften und Kolleginnen und Kollegen und möchte sich auch bei denen bedanken, die für Zukunft sind. Puh, Alter, das hat gesessen. Bei denen, die für Zukunft sind, also neben diesen Sticheleien, bei denen auch sonst so einige Ministerpräsidenten, bei diesen Ministerpräsidenten, naja.
Ja, dementsprechend sagt er ja implizit, dass die für Laschet sind, gegen die Zukunft sind sozusagen.
Eben, genau, aber das zeigt sich ja auch irgendwie dann in dieser CDU, denn viele sind ausgetreten aus den Kreisparteien und wechselten jetzt zur FDP, zu den Grünen, zu der SPD oder meldeten sich auch jetzt schon an, dass sie bei der Kanzlerfrage für andere Parteien sich entscheiden werden und das zeigt sich auch bei den Umfragewerten, denn Armin Laschet trauen das Amt nur insgesamt 29% zu und in den eigenen Reihen 43% und davon sind halt Nein 61% beziehungsweise 49% halt Ja und der Rest so 100% hier und im Folgenden jeweils weiß nicht. So, und so sagte zumindest das Politikbarometer vom 16.04. das so. Aber auch in Gesamtbefragungen, in Meta-Analysen sieht man halt, statt schwarz leuchtet jetzt grün auf in der Bundestagswahlumfrage.
In den aktuellen Umfragen sind die Grünen das die ersten Male jetzt stärkste Partei, seitdem Laschet offizieller Kanzlerkandidat ist. Im Übrigen, kleine Prophezeiung von eurem prophetischen Podcast. Ich weiß, die Wahrscheinlichkeit ist nicht besonders groß, dass wir mit dieser Prophezeiung jetzt richtig liegen. Die Bundestagswahl ist im September. Ich kann mir nicht ernsthaft vorstellen, dass auch im September zur Bundestagswahl Armin Laschet immer noch Kanzlerkandidat ist. Es ist zwar sehr unüblich, aber ich glaube, dass die CDU auf dem Weg dahin sich doch nochmal umentscheiden wird, wenn die feststellen, dass sie wahrscheinlich nichts reißen werden bei der Wahl mit der Aufstellung dieser Kandidaten, werden die nochmal aus der Not heraus irgendwas machen. Glaube ich.
Glaube ich für dich mit tatsächlich. Also, das war auch keine gute Entscheidung. Die haben auch nur aus traditionellen Routineprozessen heraus gesagt, oh ja, wir nehmen jetzt den Armin, weil das kommt halt konsistenter. Jeder wusste doch, dass Söder irgendwie der stärkere Kandidat wäre, auch wenn die beiden...
Ja, der hat ja also vorher
wenn es jetzt eine Wahl geben würde, Tobias, ne? Armin Laschet oder Markus Söder, würde ich sagen, ich nehme Oder.
Ja, ich würde dann auch Oder nehmen, keine Frage, aber wenn ich Oder nicht nehmen dürfte... So, dann würde ich wahrscheinlich auch Markus Söder nehmen, wenn ich mich jetzt wirklich entscheiden müsste zwischen diesen beiden. So, will an dieser Stelle aber noch mal ganz deutlich dazu sagen, in dem Moment, wo ich mich dafür entscheiden kann, keinen von den beiden zu nehmen, wäre das natürlich meine Wahl, keine Frage. Ne? Aber jetzt mal, du hast ja neulich in der Geburtstagssendung, hast du ja mit mir dieses Spiel gespielt, entweder oder sozusagen, ich muss mich entscheiden. Dann würde ich mich für Söder entscheiden tatsächlich. Weil... Und mir geht es dabei überhaupt gar nicht darum, ob ich inhaltlich mit dem übereinstimme oder so, sondern es wäre für mich das geringere Übel aus meiner Sicht, sagen wir mal so.
Das sehe ich auch so, aber CDU ist ja auch nicht noch alles, ne? Jetzt kommt ja, da wieder ein entscheidender Boy tatsächlich wieder rein. Friedrich Merz.
Fotzenfritz ist wieder da.
Ja, Fotzi, hallo.
Ja, über Fotzenfritz gibt es natürlich auch was zu erzählen. Also nicht nur, um da kurz anzuknüpfen, dass der ja beim Thema Parteivorsitz halt auch eine Rolle gespielt hat. Jetzt ist es ja so, dass er versucht, ich weiß jetzt gar nicht, in seinem Wahlkreis auf jeden Fall, sich in den Bundestag wählen zu lassen und auf diese Weise da für die CDU im Bundestag tätig zu sein. Ich könnte mir durchaus auch vorstellen, sollte, was ich nicht hoffe, die CDU wieder in der Regierung beteiligt sein, dann wird, denke ich, ist die Wahrscheinlichkeit auch gar nicht so schlecht, dass Friedrich Merz da irgendein Amt auch abbekommt. So, das ist nun mal leider einer der größeren Namen innerhalb der CDU.
Wirtschaftsminister.
Aber
hoffentlich nicht.
Weswegen ich Fotzenfritz auf dem Zettel hatte für diese Sendung, ist, weil ich einfach mal einen Tweet vorlesen möchte, den er am 17. April rausgehauen hat. Und dieser Tweet von Friedrich Merz, haltet euch fest, lautet wortwörtlich wie folgt. Grüne und Grüninnen, Frau o Frau statt Mann o Mann, Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Mutterland, Hähnchenfilet, Spielplätze für Kinder und Kinderinnen, wer gibt diesen Genderleuten eigentlich das Recht, einseitig unsere Sprache zu verändern? Hashtag Merz. Wo ich mir denke, so,
Hashtag
das will ich gar nicht aussprechen, was ich mir gerade denke. So, danke dafür. Ich belasse es halt einfach bei Fotzenfritz. Und mittlerweile ist er ja sogar so drauf, kann man bei Twitter auch lesen, dass er so ein Teil seines Wahlprogramms ja der Gedanke ist, dass er sagt, er strebt es an, Gendersprache einfach zu verbieten mit der Begründung, weil es von der Mehrheit der Gesellschaft abgelehnt wird. Da stelle ich mir jetzt die Frage, die Mehrheit der Gesellschaft lehnt Friedrich Merz ab. Ist der jetzt verboten? Wäre vielleicht nicht schlecht. Ist ja dasselbe Argument.
Das ist sehr sinnvoll und schlüssig, was du hier darlegst. Also,
oder?
Nachdem?
Können wir ja. können wir mal so eine Initiative starten,
Gesetzesinitiative gegen Merz.
Friedrich Merz verbieten. Weil Merz. Die Mehrheit der Bevölkerung lehnt ihn ab. Ist dieselbe
Noch Argumentation. Ein weiterer Hashtag der Woche, Hashtag gegen Merz.
Hey. Wer gibt Friedrich Merz eigentlich das Recht, in mein Gehirn einzugreifen mit der Scheiße, die der da verzapft?
Ich weiß es halt auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie so ein Dude auf die Idee kommt, solche Scheiße rauszuhauen. Ich meine, klar ist das auch wieder nur ein Hype, auf den er aufspringt. Ein Zug quasi, der eh schnell vorbeirauschen wird. Aber das jetzt irgendwie verbieten zu wollen, um da die Mehrheit abgreifen zu wollen.
Ja, der also, Zug.
Friedrich Merz, was bist du denn für ein Mensch?
Friedrich Merz, spring mal bitte auf den Zug auf, der an uns allen vorbeifährt und spring da auch nie wieder runter. Fahr einfach mit dem, Hauptsache du bist weg.
Naja, gut, so, aber...
Bleiben wir kurz bei der CDU und schaffen mit dem letzten Punkt, den ich zum Thema CDU noch habe, den Übergang zu etwas, was du dann auch noch mitgebracht hast, nämlich, es geht ja jetzt so ein bisschen um die personelle Aufstellung für den Wahlkampf der gesamten Partei und viele Leute positionieren sich, die sich im Bundestag wählen lassen wollen und im Moment gibt es da einen weiteren, neben Fotzenfritz, einen weiteren Kandidaten, der sich da ins Spiel gebracht hat und über seinen Wahlkreis für die CDU im Bundestag einziehen will, nämlich der, ja, von uns allen sehr verehrte, nein, das stimmt natürlich nicht, aber von uns auch schon thematisierte ehemalige Präsident des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen. So, der ja sich auch kurzzeitig, glaube ich, überlegt hat, trete ich nicht vielleicht in die AfD ein, weil letzten Endes bin ich ja sowieso irgendwie so ein Nazi-Typ, der da so eine rechten Thesen halt vertritt. Nein, jetzt steht zur Debatte, sich für die CDU aufstellen zu lassen, wo ich mir auch denke, macht das, CDU. Ihr habt ja jetzt nichts mehr zu verlieren, wo ihr eh schon ganz unten angekommen seid oder irgendwie sowas. Wie kann man nur solche Leute, also da fällt mir echt nichts mehr zu ein.
Nee, mir auch nicht. Es ist doch verbrannte, wirklich verbranntes Material, was da wieder angeboten wird. Es hat so ein bisschen den Touch von 1,99 Euro Aldi Grabbeltisch, ja, was jetzt die CDU anbietet.
Stichwort Verfassungsschutz, da kann ich auch nochmal verweisen auf ein Lied, was wir kürzlich auf unsere Playlist gesetzt haben, nämlich von Danger Dan, das ist alles von der Kunstfreiheit geschützt, ne? Da taucht der Verfassungsschutz und die Polizei ja durchaus auch drin auf, da vielleicht nochmal reinhören. Und deswegen ist der Sprung jetzt ja auch überhaupt nicht weit, von Maaßen zur...
Also jetzt
zur,
mal ganz spekulativ. Ja. Jetzt kommt die AfD-Infobox. Ja. Heute geht's um Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht von den Linken verklagt die AfD im Kreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt. Warum? Weil sie ein Plakat an einer Bundesstraße platziert haben, auf welchen Sarahs Silhouette zu sehen ist, mit der Aufschrift Sarah hat Recht, Zuwanderung begrenzen. Das Ganze ist eine Hommage an ihr neues Buch, in dem Wagenknecht über Zuwanderung in Teilen spricht und diesen in den Kontext der heutigen Gesellschaft setzt. Zur AfD muss man ehrlicherweise anmerken, wer selbst nichts zu erzählen hat, der klaut von anderen und instrumentalisiert deren Aussagen, um Aufsehen zu erregen. Eine Alternative für Dumme eben.
So ist das. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis auch zu dem Anfang der Sendung, ne, wo wir hier mit dem Hashtag alles dicht machen und so weiter und so fort. Das ist ja genauso, dass AfD oder andere Kreise auf einmal solche Sachen gerne aufnehmen und sagen, guck mal, hier haben wir doch schon immer gesagt, bla 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 bla. Ja. Aber um diese Sendung positiv zu beenden, haben wir jetzt ganz traditionell natürlich noch unsere Ecke mit den Good News, die wir am Ende der unserer Nachrichtensendung so ein bisschen verbreiten. Und wenn ich recht mich entsinne, haben wir ja beide eine Meldung aus Frankreich, oder? Hast du nicht auch
was? Ja.
Ja, ich fange einfach mal an mit Frankreich und machst du mit Frankreich weiter. Und zwar hat Frankreich einen neuen Straftatbestand in ihr Strafgesetzbuch aufgenommen, nämlich den Ökozid. Das ist also Umweltverschmutzung oder Umweltschäden nationaler Bedeutung. Die werden da jetzt als Straftat, als Ökozid bezeichnet und können bis zu 10 Jahre Haft bzw. bis zu 4,5 Millionen Euro als Strafe belegt werden. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Unternehmen illegal Abwässer in irgendeinen Fluss einleitet. Sowas wäre was mit
Nestlé. Ne?
Wer auch immer.
Weil das zahlen die ja locker.
Ja, das sowieso.
4,5 Millionen. Oh,
aber nicht zu viel drüber reden. Wir werden, das jetzt ist ein ganz, ganz großer Vorgriff. Wir werden zum Beginn der Weihnachtszeit sozusagen, im Winter werden wir mal, wo ja gerne konsumiert und gegessen wird, werden wir mal eine Sendung machen, nicht jetzt nur über Nestlé, aber Nestlé wird da ein Schwerpunkt sein, wo es um unsere Ernährung geht, was auf der Welt so passiert. Und da werden wir mal auf solche ganzen Unternehmen zu sprechen kommen.
Ganz genau, aber Frankreich verbietet Inlandsflüge.
Yes.
Linienmaschinen sollen jetzt innerhalb Frankreichs künftig nur noch Ziele anfliegen dürfen, die mit dem Zug nicht binnen 2,5 Stunden zu erreichen sind. So viel dazu, aber natürlich, wenn wir jetzt gerade eh schon mal bei wunderbaren Öko-Schutzmaßnahmen sind, dann sprechen wir doch einfach mal über eine Prämie fürs Fahrradfahren. Die Stadt Hamburg und in den Bezirken Hamburg-Harburg und Bergedorf hat sich nämlich einiges getan. Die bekommen eine Prämie, wenn man Fahrrad fährt. Beziehungsweise die Fahrradfahrer bekommen diese. Dies wird möglich durch eine neue Smartphone-App der Deutschen Bahn. Und damit sollen vor allem PendlerInnen angesprochen werden. Wie sieht's bei dir aus,
ja,
Tobi?
Ja, und da, damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt, das funktioniert im Prinzip wie folgt. Wenn man diese App hat und Fahrrad fährt, dann wird halt registriert, wie weit man fährt. Und für jeden Kilometer kriegt man da so Punkte, die man ansammeln kann. Die man kann man einlösen gegen Produkte oder Dienstleistungen. Ja, zum Beispiel ist irgendwie, ich glaube, für 5 oder für 10 gefahrene Kilometer kann man sich bei bestimmten Bäckern einen Buttercroissant beispielsweise holen. Und für 50 Kilometer bekommt man eine Fahrradinspektion. So, solche Sachen halt. Ja, bleiben wir umwelttechnisch unterwegs und schauen ebenfalls, was heißt ebenfalls in ein Nachbarland, wir waren jetzt gerade in unserem Land, schauen nach Österreich. Österreich hat sich jetzt entschlossen, Daten zu definieren, und zwar ab 2035 sind Heizungen, die mit Kohle und Öl betrieben werden, verboten, und ab 2040 Heizungen, die mit Gas betrieben werden. Und noch eine zweite Meldung, die auch was mit der eigentlich haben alle mit der Umwelt zu tun, die jetzt noch kommen. Im ersten Moment klingt das jetzt vielleicht total unwichtig, aber es ist trotzdem sehr interessant. Das weißeste Weiß ist erfunden worden. Auf dieser Welt. Eine
Polarweiß.
Ja, nee, die hat auch irgendeine komische Farbe oder eine Bezeichnung. Der Universität hat also das weißeste Weiß entwickelt. Und da kann man sich jetzt erstmal natürlich die Frage stellen, wieso ist das halt umwelttechnisch interessant? Das ist also ein Weiß, was 98,1% des einfallenden Lichtes wieder reflektiert und damit natürlich auch so gut wie keine Wärmestrahlung aufnimmt. Das heißt, wenn ich jetzt Gebäude beispielsweise baue, die diese Außenfarbe haben, brauche ich die Gebäude im Sommer deutlich weniger zu klimatisieren als jetzt Gebäude mit einer anderen Farbe, die sich stärker aufheizen als Beispiel. Ah. Also es geht um Energieeffizienz letzten Endes und dafür ist dieses weißeste Weiß aller Zeiten halt eine gute Sache.
Makes sense at all. Interessant. Und wenn wir gerade schon bei Innovation sind, reden wir einfach mal darum, dass Big-Tech-Unternehmen jetzt zur Verantwortung gezogen werden sollen. Die Future Sales-Initiative, eine neue globale Initiative, arbeitet daran, eine andere Verteilung der Kräfte im Tech-Ökosystem zu erreichen. Sie will die Macht von Big-Tech-Unternehmen wie zum Beispiel Amazon, Apple, Facebook und Co. einschränken und sucht Wege, wie Technologien von den Menschen für die Menschen gebaut und gestaltet werden. Dabei konzentriert sich diese Initiative auf drei spezielle Schwerpunkte, nämlich auf die Bekämpfung der Gesetzeslosigkeit, Befähigung von Arbeitenden und dem Reimagining Tech.
Jo, und letzte positive Meldung von mir. Es gibt einen, ja, ich nenne es jetzt einfach mal einen neuen Trend, auch verbunden mit einem Buch oder Buchtipp an dieser Stelle, nämlich geht es um das Buch Regrow Your Veggies und es geht darum, aus Gemüseabfällen in seiner Wohnung eigenes neues Gemüse zu ziehen. Und da gibt es tatsächlich reichhaltige Möglichkeiten, wie man das machen kann und da gibt es unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und ich will hier einfach an dieser Stelle mal kurz vorlesen, mit welchen Dingen das überhaupt möglich ist. Und das bedeutet ja letzten Endes, dass man manche Dinge gar nicht mehr kaufen gehen braucht, sondern nur einmal und dann kann man sich das bei sich in der Wohnung immer wieder selber ranziehen. Für Einsteiger eignen sich Basilikum, Minze, Knoblauch, Frühlingszwiebeln und Kopfsalat. Für Könner Koriander, Zitronengras, Chinakohl und Avocado. Und für Profis Süßkartoffeln, Ingwer, Ananas und Galgant. Das sind alles Sachen, wo man jetzt zum Beispiel bei dem Kopfsalat, den schneidet man sich ganz normal auf und den Strunk behält man. Aus diesem Strunk kann man sich einfach nur in Wasser und später in einen Blumentopf einen eigenen neuen Kopfsalat ziehen.
Stimmt auch. Ein kleiner Aufwand steckt dahinter. Du musst jeden Tag das Wasser wechseln. So. Aber das sind tatsächlich ganze 15 Sekunden Arbeit. Schafft man schon. Eben. Eine letzte Meldung noch, bevor wir zum Ende kommen. Die erste Malaria-Impfung mit hoher Wirksamkeit wurde erforscht. Es gibt eine gute Nachricht, nämlich im Punkto Impfen. Nein, wir reden hier nicht von der Corona-Impfung, sondern wie ich gerade eben angesprochen habe, von Malaria. Denn die Universität in Oxford hat einen wirksamen Impfstoff gegen Malaria entwickeln können. Schätzungen zufolge sterben nämlich etwa 270.000 Kinder jährlich an den Folgen dieser Krankheit. Und jetzt könnte ein Mittel gefunden sein, das die Lage stabilisieren könnte. Leider ist die durchgeführte klinische Studie, das ist der einzige negative Punkt, in Burkina Faso, wo wir auch schon mal waren, relativ klein gewesen. Denn nur rund 450 Kinder von 5 bis 17 Monaten nahmen an der zweiten klinischen Phase der Studie teil. Aber nun soll eine größere Phase 3 Studie in mehreren afrikanischen Ländern folgen, wodurch dann wirklich die Wirksamkeit wissenschaftlich untermauert werden kann und dann haben wir hoffentlich ein weiteres Mittel im Kampf gegen eine weitere Seuche, nämlich Malaria. Und damit haben wir es auch geschafft. Liebe Brainies, vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, Moment. Ganz zum Schluss will ich nochmal zwei Hinweise loswerden, die wir in der Sendung schon verpackt haben, aber zwei Sachen bitte noch. Erstens, Leute, unterstützt die Initiative Jeder Mensch. Das ist eine ganz wunderbare Sache. Und zweitens, was wir anfangs sagten, guckt euch in der Mediathek die kleine Serie Charité Intensivstation 43 an. Das wollte ich noch zum Schluss den mal mit auf den Weg geben. Und Entschuldigung, dass ich mich in dieser Sendung so aufgeregt habe. Nächste Woche wird's ruhiger, wenn wir der Frage nachgehen, was passiert eigentlich, nachdem man sich zweimal halb tot gelacht hat. In diesem Sinne von meiner Seite aus ciao und letzte Worte gebühren natürlich wie immer dem Noah.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall dafür und ich weiß auch nicht, was die erforderliche Frage sein könnte. Wir ergründen sie nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir hören uns. Bis die Kopfstimme.